SWR 2 Forum. Anstoß zum Abschied. Wird Löws letztes Turnier ein Erfolg? Mit dem ersten Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Frankreich beginnen die letzten Tage der langen Amtszeit von Bundestrainer Joachim Löw. Favorit bei diesem Turnier sind andere. Wie sind die Chancen des DFB-Teams? In welchem Zustand wird Löw die Nationalmannschaft an seinen Nachfolger Hansi Flick übergeben? Und hat diese Nationalmannschaft die Kraft, Menschen für sich zu gewinnen, die sich von ihr abgewandt haben? Darüber wollen wir sprechen in diesem SWR 2 Forum mit Ewald Lienen, langjähriger Bundesligaspieler und Trainer, ein Mann, der schon als Spieler weit über den Fußball hinausgedacht hat, mit Professor Dr. Rainer Moritz, Autor, Leiter des Literaturhauses in Hamburg und ehemaliger Fußballschiedsrichter, und mit Philipp Seldorf, Nationalmannschaftsreporter der Süddeutschen Zeitung, der morgen das Spiel in München begleiten wird. Danke, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf diese Diskussion. Diese Europameisterschaft ist umstritten. Sie wurde sehnsüchtig erwartet und von anderen entschieden abgelehnt. Manche Anhänger geraten gerade in ein Fußballfieber. Andere sehen die Gefahren der Enge in den Stadien, in denen Abstände eingeplant sind, aber nicht immer eingehalten werden. Sind das mögliche potenzielle Superspreader-Ereignisse gleichmäßig verteilt über Europa? Das ist die Stimmungslage. Wie ist sie bei Ihnen dreien? Wie gucken Sie? Werden Sie alleine gucken? Werden Sie spontanes Private Viewing machen oder werden Sie gar nicht gucken? Rainer Moritz?
Gar nicht gucken geht natürlich nicht. Ich werde die meisten Spiele mit meinem Sohn verfolgen. Der ist 15, hat jetzt wieder Interesse gefunden. Er hat ein bisschen Angst vor dem morgigen Spiel gegen Frankreich. Aber ich schaue natürlich zu. Ich habe heute gelesen, die Quoten sind relativ schlecht noch. Andererseits sind es sehr, sehr viele Spiele. Und man muss ja auch nicht wirklich alle Spiele gesehen haben. Das ist ja bei solchen Turnieren üblich, dass man sich auch gehörig in der Vorrunde langweilt. Auch das kann die Nerven beruhigen. Also ich bin dabei.
Herr Lienen?
Also ich bin vor ein paar Tagen gefragt worden in einem Interview, ob ich mich auf die EM freue. Und dann habe ich gesagt, nicht so wirklich, weil es einfach zu viele Spiele sind, die man über das Jahr sieht. Ich mache das ja auch noch nebenberuflich, indem ich Fußball kommentiere in einem Podcast in unserem 16er. Da schaue ich sowieso alles. Und jetzt hat die EM aber angefangen. Und das hat mich dann schon ein bisschen angefixt. Warum? Weil ich mich natürlich für Spieler interessiere, weil plötzlich Spieler auftauchen, die du so im Verlauf des Jahres auch in den europäischen Wettbewerben nicht immer siehst. Und das interessiert mich einfach. Welche Spieler gibt es? Wer läuft da so rum? Und es ist natürlich so, dass plötzlich du so ein altes Stadiongefühl bekommst, weil Zuschauer da sind, auch wenn die Stadien nicht voll sind. Aber das hat es ewig nicht gegeben. Also wenn das jetzt wieder so eine Veranstaltung gewesen wäre ohne Zuschauer, bei aller Kritik, ich glaube, dann wäre mein Gefühl wirklich im Keller geblieben.
Philipp Seldorf, Sie werden definitiv gucken im Stadion beruflich. Mit welchem Gefühl?
Ich würde zuerst mal vorausschicken, mein Glück ist es, live dabei zu sein, wenn Deutschland spielt. Es ist aber auch gleichzeitig mal ein Unglück, weil ich würde sehr gerne das Turnier mit meinen Freunden gucken. Üblicherweise haben wir bei jedem Turnier, ob EM oder WM, ein eigenes Studio, das wir uns irgendwo einrichten, in irgendeiner ehemaligen Kneipe oder sonst einem leerstehenden Raum oder einem Vereinsheim oder so. Und da wird dann, anders als bei Ihnen, Herr Lien, auch wirklich jedes Spiel geguckt, wenn auch nicht immer von allen. Mir geht es bei der Vorfreude aber ganz ähnlich. Ich gucke vom Berufswegen natürlich auch permanent Fußballspiele, hatte noch nicht so ganz die richtige Einstimmung für die EM. Aber sobald der Ball dann rollt und man auch solche Spiele sieht wie gestern Abend Holland gegen Ukraine, ja, dann fängt es doch wieder an, sehr interessant und sehr amüsant zu sein.
Gucken wir auf die deutsche Mannschaft. Wie selbstverständlich spielt Deutschland seit Jahrzehnten immer bei den großen Turnieren mit. Es gibt da keine Ausnahmen. Immer wieder war das Fundament eine ja recht makellose Qualifikation, dieses Mal nicht. Welche Rolle kann denn diese Mannschaft gegen Frankreich, einen der Turnierfavoriten, spielen? Welche Rolle kann sie in diesem Turnier insgesamt spielen?
Also ich habe mit meinem Sohn gestern gesprochen und er hat zu mir gesagt, ich habe Angst vor dem Spiel gegen Frankreich. Er fürchtet sich vor dieser Gruppe, er hat nicht zu viel Optimismus und auch ich selber bin etwas sehr zurückhaltend. Die Mannschaft, wir werden ja gleich noch darüber sprechen, hat Qualitäten, das steht glaube ich ganz außer Frage. Sie hat sehr gute Einzelspieler, aber die Gruppe ist natürlich sehr stark, da muss man sich nichts vormachen. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die deutsche Mannschaft wirklich ins Finale, ins Halbfinale käme, aber das weiß man bei einem Turnier ja nie. Deutschland hat sich immer wieder berappelt, Joachim Löw hat sein Abschiedsturnier. Das kann auch einen Schub bedeuten. Aber ich gehe doch mit leisen Bedenken jetzt schon in die ersten Spiele.
Ja, sicherlich mit Recht. Frankreich ist wirklich eigentlich der größte Gegner, den man überhaupt bekommen kann, zumal dann auch noch zum immer ungewissen Turnierstart. Ich sehe es aber andererseits auch nicht so skeptisch. Man kann in dieser Gruppe, Portugal ist ja auch wirklich stark, vielleicht noch viel besser als beim vorigen Turnier, wo sie ja gewonnen haben. Man kann ja in dieser Gruppe selbst als Dritter weiterkommen und man kann auch als Dritter das Turnier gewinnen. Diesmal ist es ja vielleicht ein bisschen umgekehrt, das Finale zuerst.
Sie haben beide Frankreich genannt. Zu den Favoriten werden auch die Belgier gezählt von vielen, vielleicht auch England seit gestern. Was machen denn andere Nationen gerade besser als die Deutschen?
Ich weiß nicht, was alle anderen irgendwie so viel besser machen. Mir ist nur aufgefallen, dass wir nach einer wirklichen spielerischen Durststrecke so um das Jahr 2000 herum mit völlig neuen Konzepten im Nachwuchsleistungswesen, mit Nachwuchsleistungszentren, auch mit den ganzen zusätzlichen Zentren, die wir aufgebaut haben, um außerhalb der Vereine auch noch Spieler zu sichten, dass wir damit einen großen Sprung nach vorne gemacht haben. Es haben sich sehr viele Talente ergeben. Wir haben also um 2010 herum wieder eine Top-U21 gehabt, die dann auch 2010 in Südafrika eine tolle Rolle gespielt hat und 2014 letzten Endes auch die EM gewonnen hat. Und seitdem stagniert das Ganze wieder, weil ich glaube, dass wir manchmal übers Ziel hinausschießen in der Gründlichkeit von Ausbildung und glauben, dass man alles technisch, taktisch lösen kann und manchmal die Menschlichkeit, der Charakter der Spieler, die Durchsetzungsfähigkeit und auch die Freude und der Spaß vielleicht auf der Strecke bleiben bei unserer Gründlichkeit. Und das sehen wir jetzt so ein bisschen, auch in der Bundesliga. Ich sehe, dass wir viele Top-Talente aus anderen Ländern holen. Wir holen lauter Stürmer, schnelle, kleine, dribbelstarke Stürmer aus England. Wir holen die Top-Abwehrspieler aus Frankreich. Wir holen interessante junge Spieler und auch ältere Spieler, die Persönlichkeit haben aus der Schweiz, aus Österreich. Und jetzt stellen wir zu unserer Überraschung fest, dass sich doch noch einige Top-Talente versteckt haben, die die U21-Europameisterschaft gewinnen, weil ein Trainer dort ist, der diese Leute zusammenführt, der ihnen eine tolle Atmosphäre bietet. Und die Leute spielen in Salzburg, die spielen in Gent, die spielen in Anderlecht, die spielen in der zweiten Liga, nur nicht in der ersten Liga so viele. Und da stimmt irgendetwas nicht. Wir haben zwar eine Top erste Besetzung, vielleicht auch nur anderthalb Besetzungen in der Nationalmannschaft, aber angesichts des Aufwandes, den wir betreiben, angesichts der Millionen von Kindern und Jugendlichen, die Fußball spielen, sind wir im Vergleich zu anderen Ländern hinten dran. Das erfordert eine Analyse, die ein bisschen mehr Zeit erfordert als jetzt zwei, drei Sätze.
Wir wollen uns gleich noch ausführlicher mit den Nachwuchsleistungszentren beschäftigen, auch mit der Nachwuchsarbeit insgesamt, mit der Heranführung von Talenten, gerade nochmal bei dieser Mannschaft bleiben. Zum Zustand einer Nationalmannschaft gehört ja auch, wie sie öffentlich auftritt. Im Frühjahr hat sich die Nationalmannschaft für Menschenrechte eingesetzt. Wir haben jetzt gerade die Engländer gesehen, die sich vor dem Anpfiff ihres Spieles hingekniet haben als Geste gegen Rassismus. Dagegen gibt es auf den Rängen in England auch durchaus Proteste. Muss eine Nationalmannschaft mehr sein als eine Gruppe von Fußballern? Hat sie eine gesellschaftliche Verpflichtung?
Sie hat natürlich Vorbildcharakter, ich glaube, das ist ganz klar. Wir erinnern uns an Zeit, ich bin dankbar, dass Ewaldin ein bisschen die historische Perspektive aufgemacht hat. Wir haben ja wirklich auch viele Durststrecken im deutschen Fußball erlebt, sowohl fußballerisch, ich erinnere mich noch an die 80er Jahre, als wir erfolgreich waren, da war Jupp Derwall Bundestrainer, aber man hat sich immer ein bisschen geniert, wenn man der Mannschaft zugesehen hat, obwohl sie in vielen Turnieren weit gekommen ist. Was das gesellschaftliche Auftreten angeht, ich erinnere mich noch gut, da war ich ein junger Mensch, 1978 WM in Argentinien, da ist der Deutsche Fußballbund besonders schlecht aufgetreten. Also ich glaube, wir müssen nicht erwarten, dass Fußballer jetzt die Pioniere gesellschaftlichen Engagements sind, aber natürlich können Signale gesetzt werden und die deutsche Mannschaft muss das als Mannschaft machen. Sie muss es aber auch vor allem vom Kopf her machen, vom DFB her machen.
Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die Nationalmannschaft den Auftrag hat, Weltanschauung zu verbreiten. Ich finde es aber interessant und ehrenwert, wenn die Spieler den Antrieb dazu fühlen. Dieses Niederknien vor dem Anpfiff ist eine Geste, die tut eigentlich niemandem weh. Interessant ist, wenn daraus eine Debatte entsteht. So wie in England selbst, wo ja selbst die englischen Fans da nicht alle einverstanden sind. Und so wie es jetzt sich fortgesetzt hat, als die Belgier das in Russland gemacht haben. Und daraus entsteht Debatte und dann ist es sinnvoll. Wenn es nur eine wohlfeile Geste ist, dann bringt es relativ wenig, finde ich.
Wir haben ja im gesellschaftspolitischen Kontext viele Gesten. Und ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile wichtiger ist, irgendwelche Gesten zu machen und irgendetwas zu sagen, als irgendetwas zu tun. Und da muss ich sagen, dass Dinge, wie sie zum Beispiel Goretzka und Kimmich gemacht haben, wie viele andere Spieler auch mittlerweile, die Stiftungen ins Leben rufen, die soziale Projekte unterstützen, die auch eine Haltung zeigen, dass so etwas vorbildlich ist. Natürlich wäre das eine völlige Überfrachtung der jungen Spieler, ihnen eine Verpflichtung anzudichten, eine gesellschaftspolitische Haltung nach draußen zu tragen. Aber es ist natürlich herzlich willkommen, wenn Fußballer diese Verantwortung spüren, weil man eben auf den Fußball guckt. Es ist manchmal skurril, dass man mehr auf junge Fußballer schaut, die eigentlich oft in einer Blase sind und vielleicht gar nicht so viel von der Welt mitbekommen, dass man mehr auf diese jungen Menschen schaut, als auf diejenigen, die die Misere und die Kollateralschäden unserer Wirtschaft und Lebensweise eigentlich wirklich produzieren. Da fragt man nicht einen Investmentbanker oder von einem Großkonzern, was machst denn du eigentlich so an sozialen Projekten und fühlst du keine Verantwortung in Sachen Verteilung, Klima und Generationengerechtigkeit? Kannst du dich mal outen? Nein, das macht man bei jungen Fußballern. Und das ist einfach skurril und ist absurd. Das ist absurd, aber ich finde es ganz toll, so wie Philipp Seldorf es auch gesagt hat, wenn man dann dieser Verantwortung auch gerecht wird. Denn wenn man etwas Vernünftiges beizutragen hat, dann schauen auch alle darauf. Natürlich auch nicht ganz uneigennützig, denn alles, was im Kontext des Fußballs passiert, kann man auch sehr gut verkaufen.
Ich würde gern kurz noch neben dem Fußballerischen bleiben. Ein Thema, das viele Menschen beschäftigt hat am Wochenende, das waren die Ereignisse um den dänischen Spieler Christian Eriksen, der auf dem Platz kollabiert ist. Inzwischen wird sein Zustand ja als stabil beschrieben. Danach ist viel darüber debattiert worden, ob dieses Spiel nicht hätte abgebrochen werden müssen. Wird dieses Ereignis, dieses Spiel, diese Europameisterschaft prägen? Wird das eine Europameisterschaft der Sensibilität werden?
Sensibilität ist in diesen Zeiten sehr groß geschrieben. Es gibt ja inzwischen das Ideal der Radical Softness. Mir ist das manchmal zu viel der Befindlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sache mit Eriksen war natürlich extrem schockierend und belastend. Ich finde es aber dann auch ein bisschen billig, die UEFA nachträglich zu kritisieren, dass sie keine Antwort auf diesen Moment wusste und dass ihr nichts anderes einfiel, als zu sagen, also ihr könnt jetzt weiterspielen oder ihr trefft euch morgen um 12 wieder, um das Spiel fortzusetzen. Es gab offenbar keine innere Haltung zu dieser Ausnahmesituation. Dafür habe ich volles Verständnis und ich finde das eine Angebot wie das andere Angebot durchaus akzeptabel. Die Spieler haben ja dann auch zugestimmt, weiterzuspielen, sicherlich natürlich in dem Bewusstsein, dass sie am nächsten Tag um 12 Uhr ganz sicher noch weniger spielfähig sein werden, weil sie die ganze Nacht wahrscheinlich wach liegen werden. Insofern war der Termin 12 Uhr in der Tat eine Art von Drangsal und da hätte sich die UEFA auch vielleicht etwas mitfühlender zeigen können und den Anstoßzeitpunkt auf eine andere Stunde legen. Aber dass sie grundsätzlich gesagt hat, wir machen weiter, dagegen, finde ich, braucht man keine Einwände zu erheben. Gott sei Dank ist Eriksen stabil und es gibt keinen Grund, dass die Welt deswegen jetzt nun stillstehen muss.
Ich denke noch ein bisschen nach über den Begriff, Herr Seldorf. Radical Softness, der begeistert mich ja richtig. Ich versuche ihn gerade in Verbindung zu bringen zu dem, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Nein, ich bin auch der Meinung bei Eriksen, dass man da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten soll. Ich glaube auch die UEFA nicht zu sehr strafen soll. Man hat quasi nichts richtig machen können. Und hier war die Entscheidung, dass die dänischen Spieler gesagt haben, wir wollen weiter spielen. Das im Nachhinein jetzt wieder besser zu wissen. Generell hat dieses Ereignis natürlich den Effekt, dass man, und das schadet beim Fußball nie, Ewaldin hat es angedeutet, der Stellenwert ist ja manchmal völlig überdimensioniert, den der Fußball in unserer Gesellschaft hat. Und da schadet es nichts, wenn man auf solche existenziellen Themen plötzlich zurückgeworfen wird durch so ein Ereignis, das niemand vorhersehen konnte, das niemand auch so einplanen konnte. Auch die Kritik jetzt, hätte man nicht anders medizinisch das vorbereiten müssen, das Umfeld anders gestalten müssen. Das ist, glaube ich, Humbug. Nein, aber es ist ganz nützlich, glaube ich, in Anführungszeichen, dass wir sehen, es geht im Leben um andere Dinge. Und der Fall Eriksen hat das sehr deutlich nochmal gezeigt.
Ja, wenn ich das noch sagen darf, die Dänen hätten das Spiel ja auch ohne weiteres gewinnen können. Sie hatten ja genügend Torchancen, waren total überlegen. Der Elfmeter, den Højbjerg dann verschossen hat, ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass er nicht 100% konzentriert war. Und Schmeichel hat den Ball nicht gehalten, weil er vielleicht nicht 100% bei Sinnen war, geistig gesehen. Trotzdem muss ich sagen, es war im Grunde ein dann doch sehr regulärer sportlicher Wettbewerb. Und dann hinterher anders zu erklären, das finde ich zu einfach.
Ich bin beim Philipp Seldorf, dass es unglücklich ist im Nachhinein, etwas dazu zu sagen, aber ich bin überhaupt nicht bei ihm, wenn er sagt, es ist ein normaler sportlicher Wettkampf. Ich möchte das erklären. Ich glaube, wir haben alle vorm Fernsehschirm, also ich habe zumindest dort vorm Fernsehschirm gesessen, wir sind in Tränen ausgebrochen. Ich habe wirklich mit sämtlichen Emotionen, die mir zur Verfügung waren, um das Leben dieses Spielers gebankt. Und hatte dann anschließend keine Lust mehr, mich auf Fußball zu konzentrieren. Und wenn ich die Spieler der dänischen Mannschaft gesehen habe, dann kann ich mir vorstellen, wie es dann anschließend ausgesehen hat. Also ich weiß, dass das kein einfaches Thema ist. Ich glaube, dass wir immer dann besonders betroffen sind, wenn wir es sehen, wenn wir persönlich betroffen sind. Wir haben so viel Leid und Elend auf der Welt, was wir aber nicht mitbekommen. Wenn ich jetzt die Pandemie sehe, wenn ich sehe, wie viele Tote es jedes Jahr auf der Welt, auch durch Verhaltensweisen, die wir seit Jahrzehnten machen, aber woanders produzieren, und das wird uns nicht auf dem Tablett präsentiert, das wird weggeschoben, wenn es bei uns vor der Haustür passiert, wenn die Bilder hier bei uns sind, nebenan, bei uns im Krankenhaus, sind wir ganz anders persönlich betroffen, und das führt dazu, dass wir ganz andere Reaktionen zeigen, dass wir ganz andere Verhaltensweisen. Die Politik macht etwas, was sie seit Jahrzehnten in Sachen Klimaproblematik und bei vielen anderen Dingen schon längst hätte machen können, wo wir das alles akzeptieren, es ist aber nicht bei uns vor der Tür, und so ist es auch bei so einem Fall im Stadion. Wir sind alle extrem persönlich betroffen. Und dann fängt die Diskussion an, müsste man abbrechen? Ja, ich denke, man hätte abbrechen müssen, weil es geht um Leben und Tod. Aber wir tun das im Spiel nicht, weil wir es woanders auch nicht tun. Denn wenn wir ehrlich sind, dann könnten wir unser Wirtschaftsleben jeden Tag abbrechen. Denn das, was wir tun, das produziert so viele Kollateralschäden auf der ganzen Welt, das lassen wir gar nicht in unser Bewusstsein vordringen. Es ist immer so eine persönliche Betroffenheit, wenn jemand überregional bekannt ist. Denken Sie an Lady Di, die damals stirbt. Es sterben jeden Tag ganz, ganz viele Menschen, wo man sich fragen muss, wieso produziert das nicht die gleiche Betroffenheit? Weil man die Menschen nicht kennt und weil man es wegschiebt. Ich rede immer von einer Überforderung der Spieler. Ob diese Herzproblematik etwas damit zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Spieler trotzdem überfordert sind, so wie auch viele andere Menschen überfordert sind, die arbeiten und malochen müssen, jeden Tag in der Castingshow sind und unter Druck stehen, Zahlen produzieren zu müssen. Das betrifft ganz, ganz viele Menschen mit vielen psychischen Problemen, und das betrifft auch die Fußballspieler. Ich möchte das jetzt nicht in Zusammenhang bringen, aber darüber nachzudenken, das wäre mal sinnvoll, anstatt einfach zu sagen, the show must go on. Das ist unser Grundprinzip in unserer Gesellschaft. Egal, welche Schäden rechts und links sind, wir gehen immer weiter.
Ich würde gerne trotzdem sagen, the show must go on, Herr Lienen, und gerne doch nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft direkt kommen. Auf Joachim Löw, der ja auch Thema hier sein soll, der 15 Jahre lang Bundestrainer gewesen ist. Es wird sein letztes Turnier sein. Er wollte nicht weniger als eine neue Fußballkultur zu entwickeln. Ist Ihnen das aus Ihrer Perspektive gelungen?
Ich glaube, wir haben es ja vorhin schon angesprochen letztlich. Eberlin hat ja auch skizziert, wie sah die Lage im Jahr 2000 aus. Dann kam das berühmte Sommermärchen. Ich glaube, da ist sehr viel passiert im deutschen Fußball. Da wurde ganz anders gespielt. Da war es ganz anderes Vergnügen, auch der Mannschaft zuzusehen über viele, viele Jahre. Dass Joachim Löw dann sozusagen auch allmählich in die Leere gelaufen ist, das Ausscheiden bei der letzten Weltmeisterschaft, war, glaube ich, so einer dieser Knackpunkte. Und die Namen Spanien und Nordmazedonien, die schweben natürlich so über uns als Drohgebärde, als Menetekel. Aber die Leistung von Joachim Löw muss man, glaube ich, nicht kleinreden. Er hat den deutschen Fußball entscheidend vorangebracht, auch vor allem, was die Spielweise letztlich angeht. Dass er in den letzten Jahren sozusagen sich auch etwas vergaloppiert hat. Ich hatte immer den Eindruck, auch dass er selber glaubt, er steht über allen Schlachten, er steht über allen und muss eigentlich sich gar nicht mehr einmischen. Das hat er dann irgendwann auch erkannt. Ich war selber, als er dann verkündet hat, es ist Schluss nach diesem Turnier. Das fand ich, glaube ich, das Beste, was er hat tun können. Dadurch hat die Mannschaft auch nochmal in meinen Augen einen Schub bekommen, weil das wäre sehr schwierig gewesen, wenn er diesen Schritt nicht getan hätte.
Das war geradezu eine brillante Eröffnung, auch zum genau richtigen Zeitpunkt. Ja. Jogi Löw hat sich da nochmal in einen neuen Zustand versetzt, in dem er seine eigene Endgültigkeit bestimmt hat. Ich finde aber auch, wenn man es so über die gesamte Zeit besieht, dann gebührt ihm nicht nur Anerkennung und ein Kompliment auch dafür, dass er für sein Verständnis von Fußball und für den ästhetischen Wert, den der Fußball hat in seinen Augen, sondern auch für sein Benehmen als Trainer. Ich finde, um es mal ganz knapp zu sagen, er ist ein grandioser Sportsmann. Es hat in all den Jahren nie jemanden gegeben, keinen gegnerischen Trainer, keinen Spieler, der sich über ein unfaires Verhalten von Jogi Löw hätte beklagen müssen oder es überhaupt jemals getan hat. Im Gegenteil, man hört wirklich in der ganzen Welt geradezu Bewunderung für seine sportliche Haltung und seine Fairness.
Herr Lien, Sie sind ein ehemaliger Trainerkollege. Wie sehen Sie das?
Ich bin beim Philipp Seldorf, was das Auftreten von Jogi Löw angeht, das ist immer kontrolliert und fair gewesen. Und ich bin auch beim Rainer Moritz und auch beim Philipp Seldorf zu sagen, dass wir in seiner Amtszeit sicherlich auch einen anderen Fußball gesehen haben. Das ist sicherlich nicht nur auf Jogi Löw zurückzuführen, sondern auf diese Veränderungen, die wir im Fußball vorgenommen haben. Ich habe das gesagt, wir haben Nachwuchsleistungszentren verpflichtend in allen Profivereinen eingeführt. Wir haben 300 Stützpunkte gebaut, in denen Dinge passiert sind. Wir haben diese ganze Jugendförderung professionalisiert. Und es sind auch viel, viel mehr Spieler in anderen Ländern unterwegs gewesen, haben sich nach vorne gespielt. Es sind Top-Trainer nach Deutschland gekommen, nach Bayern München, die auch unsere Nationalmannschaft befruchtet haben. Das Einzige, was mich in all den Jahren gestört hat, ist, dass er sich nicht an die Spitze der Trainer in Deutschland gestellt hat. Da erwarte ich von einem Bundestrainer ein bisschen mehr Engagement. Wir haben immer Bundesliga-Trainertagungen gehabt. Wir haben internationale Trainerkongresse gehabt. Dort habe ich ihn selten bis gar nicht gesehen. Und das gehört aber mit dazu, dass ein Bundestrainer, so ist es in der Geschichte immer gewesen, eben auch nicht eine Richtlinienkompetenz hat, aber dass er sich zeigt, dass er mitdiskutiert, dass er seine Philosophie vorstellt und nicht nur über Tore, Punkte, Meisterschaften spricht. Das ist mir dann ein Stück zu wenig. Insgesamt beurteile ich einen Bundestrainer und auch eine Nationalmannschaft eben auch nicht nur nach den Ergebnissen. Denn das ist mir einfach zu wenig. Man muss es nicht überfrachten, wie wir es eben schon gesagt haben, aber man muss es auch nicht banalisieren, indem man einfach sagt, wir wollen das nächste Turnier gewinnen, wir wollen das nächste Spiel gewinnen und wir haben keine Chancen zugelassen. Das haben wir sowieso jeden Tag in der Bundesliga und in jeder Meisterschaft. Also es muss auch um ein paar andere Dinge gehen, wenn eine A-Nationalmannschaft auch auftritt. Es geht für mich um das schöne Spiel. Deswegen schaue ich auch nicht nur auf die deutsche Nationalmannschaft, sondern ich freue mich über jede Mannschaft, die einen guten Fußball spielt. Ich freue mich um die Zusammenarbeit innerhalb einer Mannschaft, egal welche Mannschaft das ist, wenn eine Truppe wirklich zusammenhält. Und selbst wenn sie nicht über die höchsten Talente verfügen, dann aber eigentlich überlegenen Gegner besiegen kann mit fairen, aber leidenschaftlichen Mitteln. Das finde ich klasse, dass so etwas gefällt mir. Und dann eben aber auch das Auftreten. Ich halte überhaupt nichts davon. Im normalen Fußball nicht, aber eben auch nicht bei Nationalmannschaften. Wenn man Spiele gewinnen will, ohne Rücksicht auf Verluste, mit Unfairness, mit Erschleichen von Fouls, mit Hinschmeißen, mit all diesen Dingen, dass man einfach dieses Gewinnen wollen, so wie in unserem Wirtschaftsleben auch. Profit zählt alles und im Fußball ist es das Gewinnen. Nein, das ist es für mich eben nicht. Das ist viel, viel mehr und das ist auch keine Überfrachtung des Fußballs aus meiner Sicht.
Und ich glaube, das spüren die Fans auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Fans spüren genau, sie wollen immer gewinnen. Da wollen wir uns ja nichts vormachen. Sie wollen Weltmeister werden. Wir wollen Europameister werden mit der deutschen Mannschaft. Aber sie spüren genau, wie die Mannschaft spielt und wie Ewaldin es gesagt hat, wie sie auftritt, welcher Mannschaftsgeist herrscht. Stefan Kunz und die U21 ist vorhin angesprochen worden, wo eben etwas geschaffen ist, wo das Große, das Ganze wesentlich mehr ist als die Einzelteile. Und das hat, würde ich schon sagen, Joachim Löw in vielen Jahren, die letzten Jahre waren sicherlich etwas schwieriger, auch vorgemacht, wie sozusagen ein Gesamtbild der Mannschaft, bitte, und die Fans plötzlich begeistert sind, wie die Mannschaft spielt und selbst wenn sie mal verliert, immer noch das Gefühl hat, hier hat eine Mannschaft agiert, so wie ich es mir als Fußballfan wünsche. Es gab andere Zeiten im deutschen Fußball, ich habe es vorhin angesprochen, wo man erfolgreich war, aber die Fans dann doch letztlich unzufrieden waren, weil eben der Gesamtauftritt ein enttäuschender war. Und das war durchaus in vielen Joachim Löw-Jahren, glaube ich, anders.
Löw ist allerdings auch nicht der Mensch so für die ganz großen Anlässe und der große Gesellschaft. Löwe, ha. es gehört irgendwie auch zu dem Mysteriösen seiner Existenz, dass er ja öffentlich selten präsent ist und dass er diese Präsenz auch meidet. Fragen Sie mal in seiner näheren Umgebung beim DFB, wie ist denn Jogi Löw eigentlich? Was macht er denn so in den freien Stunden und worüber redet man dann mit ihm? Viele werden mit den Schultern zucken und sagen, ja, tadellose Umgangsformen und wunderbarer Mensch. Und trotzdem werden sie das Rätsel Löw nicht so ganz entschlüsseln. Er ist in all den Jahren immer noch irgendwie ein gewissermaßen Unbekannter geblieben. Und diese Distanz ist ihm auch sehr wichtig.
Ich glaube, er hat das auch zelebriert, ein bisschen so als Schweiger vom Breisgau in die Geschichte einzugehen und sozusagen diese Haltung einzunehmen. Ich gebe mich mit den kleinen Dingen gar nicht erst ab. Das hat er lange sehr gut durchgehalten. Das macht ja auch etwas her. Aber wie Ewaldine es gesagt hat, es fehlt dann natürlich auch etwas. Und das haben vor allem die letzten Jahre in meinen Augen gezeigt, dass da auch ein wesentlich offensiveres Auftreten in vielen Belangen wichtig und richtig gewesen wäre.
Hat er denn in Hansi Flick den richtigen Nachfolger?
Ja, das ist jetzt irgendwie eine recht logische Konsequenz, dass sein Assistent jetzt auch sein Nachfolger wird nach der Geschichte bei Bayern. Eine Lösung, die vor allen Dingen natürlich von Oliver Bierhoff und von Hansi Flick selbst erwünscht war. Es spricht nichts dagegen, ehrlich gesagt.
Ich hätte mich trotzdem gefreut, irgendwann wird diese Zeit beim DFB kommen, wenn mal von außen ein ganz anderer Impuls kommt. Ich glaube, eine andere Wahl als Hansi Flick, das war ja gar nicht mehr vorstellbar in den letzten Wochen und Monaten. Selbst wenn mal andere Namen wie Ralf Rangnick aufgetaucht sind, ernst genommen habe ich das sehr, sehr kurz nur, dass hier plötzlich eine ganz andere Lösung vorgeschlagen ist. Also es lief auf Hansi Flick hinaus. Bayern München hat alles getan, um diesen Schritt noch zu beschleunigen. Aber ich wünschte mir manchmal schon, und wir haben ja über das Rahmengebilde des DFB, um das furchtbare Auftreten des Präsidiums und aller, die da so mitwirken, noch gar nicht gesprochen. Da wäre, glaube ich, mal ein ganz anderer Impuls von vielleicht auch mal ein ausländischer Bundestrainer, vielleicht auch mal ganz hilfreich, als immer diesen Sud weiter am Köcheln zu halten, so gut die Lösung Hansi Flick wahrscheinlich sein wird.
Ich finde, dass Hansi Flick bei Bayern München einen ganz ausgezeichneten Job gemacht hat. Und was daran besonders gut war, aus meiner Sicht, aus der Entfernung, man kann ja immer nur aus der Entfernung urteilen, ist, dass er eine gewisse Empathie mitbringt, die Spieler mitnimmt, die Spieler sieht. Vielleicht ist auch einiges davon Interpretation, aber das ist mein Gefühl. Und ich glaube, dass wir immer mehr einsehen sollten, das sage ich aber schon seit langen Jahren, dass eine Trainertätigkeit sich nicht darin erschöpft, das beste nur mögliche Training zu zelebrieren und die beste Taktik sich auszudenken und die Spieler technisch weiterzuentwickeln, sondern es geht auch darum, eine Mannschaft vorzubereiten. Es geht darum, ein Ambiente zu schaffen, wo jeder einzelne Spieler aus sich selbst heraus top motiviert ist, weil er sich wohlfühlt, weil er gesehen wird, meinetwegen, weil er mitgenommen wird, weil man sich gegenseitig hilft, weil dort eine respektvolle Basis ist. Wir haben es in all den Jahren gesehen, Mannschaften, die gespickt waren mit Weltklasse-Spielern, die aber trotzdem keine Mannschaft waren. Und das ist das, was ich meine. Eben wurde nochmal, ich habe es selber erwähnt, die U21. Das sind sicherlich nicht die besten Talente der Welt, aber ich habe selten eine deutsche Auswahlmannschaft in den letzten Jahren, auch die A-Nationalmannschaft, von der Mannschaft gesehen, vielleicht noch in der Verlängerung gegen Argentinien damals im Finale, aber ich habe selten eine deutsche Auswahlmannschaft gesehen, die so leidenschaftlich ihr Ziel versucht hat zu erreichen, mit einer derartigen Einstellung, mit einer Leidenschaft. Darauf können die Jungs wirklich stolz sein. Ich war stolz auf diese Mannschaft. Und das erreicht man nicht nur durch Technik, durch Taktik oder dadurch, dass man wie ein Nerd jedes Jahr eine neue technisch-taktische Sau durchs Dorf treibt und so tut, als wenn der Fußball neu erfunden werden müsste. Ich sehe das bei Jürgen Klopp. Wir haben es damals bei Jupp Heynckes gesehen. Und ich sehe auch Ansätze bei Thomas Tuchel, der sich entwickelt hat, weiterentwickelt hat im Ausland, dem ja auch immer unterstellt wurde, er wäre nicht so empathisch. Ich glaube, dass das der Punkt ist und dass Hansi Flick das mitbringt. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass er natürlich die logische Konsequenz ist und war. Es könnte auch ein Stefan Kunz sein, aus meiner Sicht. Aber was dann trotzdem noch fehlt bei der Nationalmannschaft, das ist ein anderes Auftreten, nicht der Spieler selber, sondern wie ich die Mannschaft inszeniere, dass ein Oliver Bierhoff offensichtlich mitentscheidend dazu beigetragen hat, dass wir die Mannschaft als eine Marke dort in den Raum hineinstellen, die sich noch besser vermarkten lässt, das ist eine Perversion der Aufgaben, die der Deutsche Fußballbund hat. Die A-Nationalmannschaft ist nicht für irgendeinen elitären Fanclub da und sie ist auch nicht dafür da, Werbung für die größten Konzerne Deutschlands zu machen, sondern sie ist das Vorbild für Millionen Kinder, Jugendliche, Mädchen, Frauen in Deutschland Sport zu treiben und diesen Sport hochzuhängen und dort auch Werte zu vermitteln. Dafür ist die Nationalmannschaft da und nicht noch das i-Tüpfelchen auf eine Kommerzialisierung, die uns sowieso schon an den Rand der Akzeptanz gebracht hat.
Im SWR2-Forum diskutieren Professor Dr. Rainer Moritz, Autor, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur, Ewald Lienen, Spieler, Trainer in der Bundesliga, zuletzt beim FC St. Pauli und ein Vordenker für die Nachhaltigkeit im Fußball und mit Philipp Seldorf, Reporter der Süddeutschen Zeitung. Die Nationalmannschaft hat über viele Jahre lang Menschen berührt. Sie hat im Sommer bei den Turnieren ja große Wellen der Leidenschaft erzeugt. Sinnbild war das Sommermärchen 2006. Das ist in den vergangenen Jahren, hat man das Gefühl, ein bisschen verloren gegangen. Woran liegt das? Liegt das an dieser Überinszenierung, die Herr Lienen gerade beschrieben hat?
Ich glaube, Ewaldine hat das Richtige gesagt, wenn ich kurz einfallen darf, dass diese Kommerzialisierung natürlich überdreht worden ist letztlich, dass diese Mannschaftsvermarktung nicht um mit dem Sinn jetzt sozusagen möglichst eine schöne Fangemeinde zu schaffen, sondern neue Kommerzfelder aufzutun. Das war der entscheidende Genickbruch der letzten Jahre. Das hat die Fans auch vergrault. Es gab ja dieses Grummeln immer schon wieder. Ich verstehe auch nicht, bin keiner, der den Spielern jetzt oder den Trainern das Geld neidet. Die sollen verdienen. Diese Debatten sind ja manchmal sehr wohlfeil, die geführt werden. Die verdienen alle zu viel. Aber ich kann nicht ganz verstehen, um ein konkretes Beispiel anzuführen, dass jetzt die deutsche Mannschaft bei dieser Europameisterschaft in diesen Zeiten die höchste Prämie bekommt, die jemals bei einem solchen Anlass ausgeschüttet worden ist. Das finde ich auch als Signal nach außen letztlich nicht richtig, ohne dass, wie gesagt, hier irgendein Neidfaktor angesprochen werden muss. Ich glaube hier, und da ist Oliver Bierhoff in gewisser Weise die Personifizierung natürlich, aber der ganze DFB von seiner Spitze her, hier glaube ich, muss, wenn man den Fußball und die Fans wieder einfangen will, der Überdruss ist da, der hat sich in den letzten Jahren entwickelt, der ist auch jetzt noch nicht vorüber, der kann sich schnell ändern, je nachdem, wie die deutsche Mannschaft jetzt auftritt in den nächsten Spielen. Aber ich glaube, da muss viel angepackt werden und eben Waldin hat das Entscheidende gesagt, um diese Funktion der Nationalmannschaft neu zu definieren. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
Ja, die Vermarktung an sich wird ja Bierhoff gar nicht übel genommen. Die Nationalmannschaft ist nun mal ein sehr wichtiger Geldgeber für den Deutschen Fußballbund. Die spielen sehr viel Geld ein, womit der DFB arbeiten kann. Es ist ja eher eine Geschmacksfrage und Bierhoff hat es zweifellos übertrieben. Er hat aus einem, ja, man kann ja wirklich sagen, einen Markenartikel, der die Nationalmannschaft ist, hat er ein Kunstprodukt gemacht und es damit eigentlich ungenießbar gemacht. Das ist im Grunde geradezu zu dilettantisches Versagen gewesen. Ich finde, dass trotzdem Signale gibt, dass man das erkannt hat. Die Präsentation ist nicht mehr so penetrant, wie sie es schon war. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man beim DFB oder speziell im Hause Bierhoff erst wieder lernen musste. Was die Prämien angeht, das finde ich vollkommen zutreffend. Das ist ein miserables Signal. Aufgrund der Umstände, gar nicht etwa wegen des Betrages. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Spieler darauf eine ganz gute Antwort geben könnten oder geben würden, wenn sie überhaupt in den Genuss dieser Prämie kämen.
Oliver Bierhoff ist der Nationalmannschaftsmanager. Der Deutsche Fußballbund leitet die Nationalmannschaft quasi an. Was müsste sich denn im Umgang mit der Nationalmannschaft konkret ändern? Und wie müsste sich, und das wird ja der erste Schritt sein, der DFB jetzt konkret ändern und neu aufstellen, um auch diese Aufgabe angehen zu können?
Also ich finde erstmal schon die Fragestellung, bei allem Respekt, Herr Wilhelm, wer ist der DFB? Streng genommen besteht der aus 16 Landesverbänden und sonst gar nichts. Alles, was an der Spitze passiert, was ein Oliver D. Bierhoff macht, was vielleicht ein DFB-Präsident gemacht, gesagt oder getan hat oder was irgendwelche Präsidiumsmitglieder tun, damit wird der gesamte DFB identifiziert. Und da möchte ich meine Lanze brechen für viele, viele Mitarbeiter, die im DFB und den angeschlossenen Landesrundfunkanstalten, hätte ich fast gesagt, tätig sind in den Regionalverbänden und überall. Und das meistens ehrenamtlich. Dort wird eine überragende Arbeit geleistet. Das ist der Kick unserer Gesellschaft eigentlich. Nur das kapieren manche an der Spitze nicht. Und dann wird der gesamte Verband diskreditiert, der für mich sowieso viel zu wenig von der Politik und von unserer Gesellschaft unterstützt wird. Wo hast du so etwas überhaupt? Der größte Einzelfachsportverband der Welt mit so vielen Millionen Leuten, die Sport treiben, wenn die das alle nicht machen würden, wo wäre unser Gesundheitswesen? Wo wären unsere Kinder und Jugendlichen, denen ja kaum noch irgendwelche Werte wie Fairness, wie Respekt, wie Geduld, wie Toleranz, und was weiß ich, was alles woanders vermittelt wird als im Sport. Und dann wird der ganze DFB in die Steinzeit geredet. Stefan Kunz hat ein paar tolle Sätze gesagt und hat mir dabei aus der Seele gesprochen. Wir sind auch der DFB, hat er gesagt. Und ich kenne ganz viele Leute, die für die Sepp Herberger Stiftung arbeiten, die für die Egidius Braun Stiftung arbeiten. Ich bin selbst zigmal unterwegs gewesen mit diesen Leuten in Gefängnissen, auf Fußballturnieren, auf irgendwelchen Veranstaltungen.
Ja, aber das ist alles richtig. Aber es ist doch so, dass das Erscheinungsbild des Präsidiums ganz furchterregend ist. Und natürlich dieses dazu führt, dass die Menschen das fälschlicherweise identifizieren. Wenn ich lese, dass irgendein Generalsekretär jemanden anheuert, damit sein Wikipedia-Eintrag geschönt wird, dann ist doch da irgendwas ganz grundsätzlich falsch gelaufen. Richtig ist natürlich, ist der DFB, das ist nicht das Präsidium, das sind nicht die wenigen, die immer im Blickpunkt stehen, aber die färben natürlich das Bild ganz entscheidend. Und da haben die letzten Monate ja unglaublich viel Anschauungsmaterial schrecklichster Art geliefert.
Herr Lien, Sie haben sowas von recht. Und Herr Moritz, das stimmt ja auch. Ja? Das ist ja sozusagen ein Kontrabild, was die Spitze des Verbandes abgeliefert hat. Man muss aber auch, wenn ich jetzt immer höre, es muss Veränderungen geben und jetzt müssen irgendwie 9 Frauen auf einmal an die Spitze des Verbandes gesetzt werden. Nein, das, so muss es nicht sein, sondern es müssen einfach vernünftige Leute, die das Gemeinwohl im Blick haben, den Verband leiten. Und das ist auch möglich, ob das dann Frauen oder Männer sind.
Aber ich erinnere mich noch gut an die Euphorie oder kleine Euphorie, als plötzlich es hieß, Herr Keller wird jetzt DFB-Präsident, wunderbar, der kommt aus Freiburg, das ist immer Sympathiepunkt, der könne das neu aufmischen, da würde jetzt ein neuer Geist einziehen. Und man hatte ja schon nach wenigen Monaten, nach einem Jahr das Gefühl, dass das völlig verpufft und die Resignation, die jetzt natürlich mit diesen unglücklichen Äußerungen, die er getan hat, hat natürlich sofort gezeigt, diese Euphorie, auch selbst wenn sie aus dem Breisgau kommt, kann nichts ausrichten in diesem Gefüge.
Der Geist des Weines sozusagen.
Eben. Gucken wir doch auf die positiven Dinge, die der DFB schafft. Es ist mehrfach erwähnt worden, der tolle EM-Titel der deutschen U21 im dritten Finale hintereinander. Der zweite Sieg mit diesem offenbar besonderen Trainer Stefan Kunz. Was sagt denn dieser Titel über die Qualität der Nachwuchsarbeit in Deutschland aus?
Ja, es ist ja in der letzten Zeit eine sehr skeptische Prognose getroffen worden von den Fachleuten, besonders von den Fachleuten, die an der neu gegründeten Oliver Bierhoff Akademie zugange sind. So im Nachhinein frage ich mich manchmal, ob die es nicht ein bisschen übertrieben haben mit ihrem Pessimismus, denn ich sehe in dieser U21, die sicherlich jetzt nicht das brillanteste Team bei diesem Turnier war, von den Einzelwesen her, die aber auch eine ganze Menge Perspektive aufgeworfen hat. Und ich sehe auch in der A-Nationalmannschaft eine Perspektive, die noch einige Jahre tragbar sein wird. Vielleicht muss man es nicht ganz so einseitig betrachten.
Also ich möchte es einmal so sagen, Herr Willem hat gerade schon angefangen. Was sagt uns dieser U21-Titel über die Qualität unseres Nachwuchses? Und das sagt mir, dass wir unseren Nachwuchs oder die Qualität unseres Nachwuchses oder von Fußballspielern oder was weiß ich, immer an Titeln messen und nicht an der Qualität des Spiels und nicht an der Charakterstärke der Leute, nicht an dem Mannschaftsgeist und schon gar nicht am Auftreten in der Öffentlichkeit. Ich wäre stolz wie Bolle auf diese U21 gewesen, auch wenn sie 3-0 verloren hätte, was genauso gut hätte gegen Portugal passieren können. Mhm. Und sie hätten sich auf die gleiche unglaubliche Art und Weise dagegen gestemmt. Darauf bin ich stolz, nicht auf Titel. Ich bin oft gefragt worden, was sind denn die schönsten Momente in ihrem Leben gewesen und die größten Erfolge von Sportjournalisten? Leider muss ich das so sagen. Dann habe ich gesagt, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, meine größten Erfolge aufzuzählen. Ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen, ob ich mal aufgestiegen bin, ob ich mal deutscher Meister war oder ob ich mal DFB-Pokalsieger war. Ich meine, wenn ich diese Maßstäbe immer weiter anlege, dann müssten 99,9% aller Fußballspieler depressiv werden. Aber so messen wir im Sport, in unserer Gesellschaft, überall nach Status, nach Besitz, nach Geld, nach sogenannten Erfolgen. Für mich sind ganz andere Dinge Erfolge. Und Herr Seldorf, ich sehe das genauso. In der U21, Sie haben gesagt, diese Kritik ist vielleicht überzogen, aber ich kenne diese Kritik. Ich kenne auch die Leute, die diese Kritik äußern. Sie machen es absichtlich, um zu provozieren, um einen Wandel herbeizuführen. Ich habe es eingangs schon mal gesagt, der Aufwand, den wir betreiben, wenn wir da noch nicht mal eine Top-U21 zustande kriegen würden oder eine A-Nationalmannschaft, die zumindest mit solchen Leuten wie Gnabry, Sané, Werner, Havertz bestückt ist, dann können wir den Laden komplett zumachen. Das ist für mich kein Argument zu sagen, naja, natürlich können wir auch mal wieder einen Titel gewinnen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass andere Länder, wir haben 80 Millionen Einwohner und 7 Millionen Leute, die Fußball spielen. Andere haben 5 Millionen Einwohner und produzieren trotzdem auch ein paar richtige Top-Leute oder 10 Millionen Einwohner oder 15 Millionen. Und dann muss ich mich fragen, was will ich eigentlich? Und ich glaube, dass wir auch im Fußball, im Profifußball, leider Gottes die Prinzipien dieser für mich kranken Leistungs- und Konsumgesellschaft reproduzieren. Leistung bringe ich nicht nur, indem ich trainiere, sondern ich muss auch für irgendwas stehen. Ich muss Charakter haben. Ich muss eine Bildung haben und nicht nur danach jemanden beurteilen, wie kann ich das nächste Spiel gewinnen. Und da wird sich einiges ändern. Da bin ich ziemlich sicher in nächster Zeit. Aber wenn ich auch im Jugendbereich bei den jungen Trainern, die selbst nach oben wollen, die, wie man ja sieht, heutzutage kannst du mit 30 Jahren Erstligatrainer werden. Da konntest du früher dich erstmal 15 Jahre hinten anstellen in der Regel. Das schaffst du dann aber nur, indem du über Jahre hinweg im Jugendbereich mannschaftlich ergebnistechnisch erfolgreich war es. Ich habe noch keinen gesehen, der Bundesliga-Trainer wurde, weil er 10 Top-Leute rausgebracht hat, sondern es geht der Mannschaftserfolg. Und wenn ich in der Ausbildungsphase den Mannschaftserfolg über die individuelle Ausbildung und über die Charakter- und Persönlichkeitsbildung lege, dann kann ich vielleicht etwas gewinnen, aber ich produziere nicht die Qualität von Spielern, die weltweit führend sind und die heutzutage den Erfolg bringen, wenn ich das als Erfolg bezeichnen will. Und das ist unsere Welt, in der wir im Moment sind. Und deswegen sage ich, wir müssen mit einer anderen Philosophie an die Ausbildung unserer Kinder, Frauen, Männer herangehen und auch an die Ausbildung zwangsläufig der Trainer. Und das reflektiert vielleicht auch ein bisschen in die Gesellschaft. Aber es ist meistens umgekehrt. Wahrscheinlich müssen wir erstmal eine Revolution in unserer Gesellschaft machen, in Richtung Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohlökonomie. Und irgendwann mal werden wir dann auch wieder 5 Millionen Talente haben, nicht umgekehrt wahrscheinlich.
Das ist die Schwierigkeit,
Evalin. Oh Gott, der arme nächste Bundestrainer.
Das ist die Schwierigkeit, Evalin, dass der Fußball natürlich ein, Sie haben es gerade gesagt, ein perfektes Spiegelbild dieser Gesellschaft ist. Und das natürlich, weil es um so viel Geld geht, dort die Prinzipien noch eher härter durchgeführt werden als in anderen gesellschaftlichen Bereichen.
Wenn wir 21 Jahre zurückgucken auf die Europameisterschaft 2000, da ist Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden, ein ja, sportlicher Tiefpunkt. Danach ist die Nachwuchsförderung auf neue Füße gestellt worden. Alle Profiklubs wurden verpflichtet zu diesen Nachwuchsleistungszentren. Wir haben den Begriff mehrfach gehört, mit hauptamtlichen Jugendtrainern, mit ausreichend Plätzen und so weiter. Wie kann denn ein neuer Aufbruch aussehen? Geht es wieder um Strukturen wie bei diesen Nachwuchsleistungszentren oder aber doch eher um den Menschen? Wie erreichen wir junge Menschen?
Die Spieler müssen halt auch wieder mehr Freiheit erhalten auf dem Fußballplatz und wahrscheinlich auch jenseits des Fußballplatzes. Die dürfen nicht nur zu so Erfolgsprodukten herangezüchtet werden. Das hat ja auch dazu geführt, dass eben ein gewisser Spielertypus abhanden gekommen ist.
Ich glaube, Ewaldin hat das Entscheidende gesagt, es kommt darauf an, welche Philosophie auch vorgelebt wird, was sozusagen auch der DFB von der Spitze her vorlebt, welche Erwartungen hat man, dass der Fußball jetzt plötzlich dieses hochkommerzielle Produkt ausschert aus unserer kapitalistischen Gesellschaft, ist völlig unrealistisch, das wird so nicht passieren, aber trotzdem kann man, glaube ich, die Akzente anders setzen, so wie es Ewaldin gesagt hat.
Darf ich einen Satz noch sagen?
Oh, absolut. Seldorf
hat eben gesagt, ja, das ist alles dem Leistungsgedanken verpflichtet. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich definiere sie anders. Es ist nicht nur eine Mannschaftsleistung, es ist eine individuelle Leistung, es ist eine gedankliche Leistung. Es sind ganz viele Dinge, die zu einem Leistungsgedanken beitragen. Ich bin absolut dafür, aber ich bin absolut dagegen, dass ich nur nach einem Ergebnis Leistung definiere. Und wenn ein Jugendtrainer konfliktive, individuell schwierigere, aber unter Umständen spielverändernde junge Spieler draußen lassen, weil sie den Erfolg der Mannschaft bzw. des Trainers gefährden, dann haben wir das Problem, was viele von diesen Leuten ansprechen. Warum wir nicht diese Art von Dribblern haben? Natürlich müssen sie trainierbar sein, natürlich müssen sie Sozialverhalten zeigen, aber man kann sich auch mit den Leuten so ein bisschen beschäftigen. Und man hat schon alles Mögliche erreicht, wenn man nicht nur auf den kurzfristigen Erfolg guckt. Wenn ich einen Spieler habe, der über bestimmte Qualitäten verfügt, dann ist es, glaube ich, einfacher, sich mit ihm so top auseinanderzusetzen, als dass ich jemanden, der charakterlich einwandfrei ist, dass ich dem solche außergewöhnlichen Fähigkeiten beibringe. Dann habe ich einen Durchschnittsfußball am Ende des Tages, mit dem ich Spieler gewinnen kann, aber das Herz nicht aufgeht.
Wir kommen zum Ende dieses SWR2-Forums. Kurze Frage noch an Sie. Tippen Sie vor Spielen? Wenn ja, dann bitte jetzt gerne für das Spiel gegen Frankreich.
Hamburg tippt 1-3 für Frankreich.
Helin.
Ich habe schon bei uns im 16er und in der MML-Familie 3-2 für Frankreich getippt.
Ich tippe, dass das Spiel 1-1 ausgehen wird, weil es ein bisschen im Interesse beider Seiten ist und weil speziell der Franzose Deschamps ein Taktierer ist.
Anstoß zum Abschied. Wird Löws letztes Turnier ein Erfolg? Im SWR2-Forum diskutierten Ewald Lienen, langjähriger Bundesligaspieler und Trainer, Professor Rainer Moritz, Autor und Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Philipp Seldorf, Nationalmannschaftsreporter der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank an Sie drei. Mein Name ist Anno Wilhelm.